RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Hat das Kino Zukunft? Diese Frage wird fast jedes Jahr während der internationalen Filmfestspiele Berlin gestellt. Und weil auf der Berlinale ab nächste Woche so viele Menschen herumlaufen, die etwas mit Film zu tun haben, ist die Antwort meist, na klar hat das Kino Zukunft. Aber hat das Kino Zukunft auch bei jungen Menschen? Und welche genau wäre das, welche Zukunft? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio aus den Zentralstudios Potsdamer Platz am Tempelhofer Ufer in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Vision Kino GmbH, dem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz. Und für die Vision Kino ist bei uns deren Geschäftsführer Leopold Grün, außerdem Melika Gothe für die Sektion Generation der Berlinale. Lorina Linhi leitet bei der Filmförderungsanstalt FFA den Bereich Marktforschung. Und was wäre das Kino ohne jüngere Gesichter? Jüngere Gesichter, die schon eine ganze Weile dabei sind im Geschäft, wie die Schauspielerin Lena Ossendowski. Ja, was war in ihrem Leben zuerst da? Die Lust, Filme im Kino zu gucken oder selbst Filme zu drehen, die dann ins Kino kommen?
Also ich kam schon erst auf die Idee, das selber zu machen, durch einige tolle Kinoerlebnisse.
Welche waren das?
Unter anderem auf der Berlinale. Mhm. Also ich komme eigentlich eher aus einer Familie, die eher so ins Theater gegangen ist. Und tatsächlich bin ich dann mit dem Eintritt aufs Gymnasium, hatte ich eine neue Freundesgruppe und da war eine Freundin, der ich zu verdanken habe, dass sie mich regelmäßig mit auf die Berlinale geschleppt hat. Deren Familie hat immer so viele Karten gekauft am Telefon, wie es irgendwie ging. Und dann alle Freunde gefragt, wer will mitkommen. Und es war auch egal, in welchem Film, man ist einfach mitgekommen. Und ich werde es nie vergessen, das war, ich weiß nicht, wahrscheinlich 2011 oder 12 oder so. Da habe ich den Eröffnungsfilm der Generation gesehen auf der Berliner. Und das war, also so eine große Leinwand hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und das war einfach so ein magischer Moment. Und der war auf jeden Fall nachhaltig.
Für die, die jetzt den Drang zum Googlen verspüren, Lena Ossendowski ist Jahrgang 2000. Auf der Berlinale 2020 war Cocon zu sehen und letztes Jahr waren sie auch bei In Liebe Eure Hilde dabei. Und daneben gibt es Amazon Prime-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder auch jüngst ein Tatort. Wie ist das eigentlich in Ihrer Altersgruppe, in Ihrem Bekanntenkreis? Gibt es da mehr Resonanz, wenn etwas im Kino lief, wenn etwas gestreamt wurde oder im Fernsehen?
Ich würde schon sagen, dass das sehr auf die Generation ankommt. Also, naja, ich würde schon sagen, dass tatsächlich von älteren Menschen Rückläufe eher kommen im Fernsehen. Streaming eher junge Leute und Kino, würde ich sagen, am ehesten durch die Bank weg alle Generationen.
Das werden wir uns mal genau angucken mit durch die Bank weg alle Generationen. Die einzigen Filmvorführungen auf der Berlinale, bei der auch Menschen unter 18 rein dürfen, das sind die der Sektion Generation, also K+ und 14+. Melika Gothe, jetzt mal ganz ehrlich, sind das eigentlich Paralleluniversen, junge Menschen auf einem Filmfestival und junge Menschen das Jahr über im Kinoalltag oder sind das doch die gleichen?
Ich würde sagen, es sind keine kompletten Paralleluniversen, aber natürlich ist es, öffnet sich durch so ein Filmfestival nochmal eine andere Form der Filmerfahrung und dadurch vielleicht auch tatsächlich doch ein anderes Universum. Das hat verschiedene Gründe, dass wir natürlich feststellen müssen und anerkennen müssen, dass so ein Festivalbesuch was anderes ist als ein regulärer Kinobesuch. Das hängt natürlich damit zusammen, dass da ein ganzes Narrativ drum aufgebaut wird, was wirklich spezifisch auch nur für eine gewisse Zeit gültig ist, für diese 10 Tage bei uns dann im Februar. Wir haben rote Teppiche, wir haben die Ankündigung von Stars, die ganze Stadt ist plakatiert, wir haben die FilmemacherInnen präsent vor Ort. Wir bei Generation sind da immer sehr, sehr glücklich, weil die auch gerne durchgehend bleiben und bei vielen Filmvorstellungen auch wirklich dabei sind. Und das macht natürlich was mit der Filmerfahrung. Gleichzeitig, natürlich wissen wir auch, dass nicht alle jungen ZuschauerInnen, die zu uns kommen, auch regelmäßig ins Kino gehen. Aber natürlich wissen wir auch, dass da große Filmfans darunter sind und es nicht zwei komplett parallel, die überschneiden sich. Es gibt da, ja.
Mit diesen Paralleluniversen meine ich natürlich auch das inhaltliche Angebot. Also es gibt auf dieser Berlinale jetzt einen chinesischen Animationsfilm im Stil der Tuschemalerei. Hanbi war, erstmals Dienstag, 18.02. Und auf der anderen Seite läuft in den Kinos Paddington in Peru. Also das ist natürlich ein sehr breites Angebot, was Sie auch an sehr speziellen inhaltlichen Angeboten machen. Wird das auch ganz sehr speziell gesucht oder wundern sich Leute, dass da kein Blockbuster kommt?
Nee, wundern tut sich da überhaupt niemand. Es wird auch speziell gesucht, natürlich die Art von Filmen, die wir bei Generation zeigen, die wir natürlich auch bei Generation zeigen können. Einfach durch die Tatsache, dass natürlich die Berlinale auch ein großes Branchenevent ist, wo auch eine große Sichtbarkeit für die Filme ist, die sich dort bietet und da die Möglichkeit ist, diese Filme, die zum ersten Mal laufen, auch mit einem Publikumssegment, sage ich jetzt mal, zu erfahren, die vielleicht auch die Produktion gar nicht so im Kopf hatten, weil natürlich auch die ganze Auswertungskette der Filme, die nochmal auf ein junges Publikum zuzuschneiden, ja auch nochmal Schritte mit sich führt, die nicht so simpel sind. Also FSK-Freigaben, sich darum nochmal extra zu bemühen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, welche Resonanz die Filme erwarten können, wenn sie bei der Berlinale laufen und dann auch im Programm von Generation, ist natürlich nochmal was ganz Spezielles, was uns in die Lage bringt, dass wir so eine Art von Filmen zeigen können, die auch wirklich das, was Film und Kino sein kann, nochmal erweitern. Natürlich so ZuschauerInnen, die jedes Jahr immer wieder kommen und wissen, was sie bei Generation erwartet, die suchen da auch gezielt nach, um eben zu sehen, da gibt es noch mehr als das, was wir tagtäglich im Kino sehen. Aber für viele ist es auch jedes Mal wieder eine Überraschung, wenn wir mit Schulgruppen zusammenarbeiten, die vielleicht zum ersten Mal dann mit einem Berlinale-Film in Kontakt kommen.
Leopold Grün ist ja nun nicht nur Geschäftsführer dieses Netzwerks, von dem ich eben gesprochen habe, sondern er hat selber auch im Panorama 2007 Der rote Elvis über Dan Reed einen Doc-Film gezeigt. Was ist der Reiz für einen Filmemacher, im Bereich der Vermittlung unterwegs zu sein? Was lernen Sie da auch über Ihre andere Arbeit?
Na, man muss ehrlicherweise zugeben, dass ich ja vorher Lehrer war. Also ich habe auch als Lehrer gearbeitet und später war ich dann so ein bisschen in der Filmvermittlung schon mal tätig, nicht direkt mit dem konfrontiert, was ich jetzt tue. Und dann habe ich eigentlich durch diese Arbeit mit Jugendlichen habe ich ein Filmprojekt gemacht, ein Videoprojekt würde man heute sagen. Und aus dieser Arbeit mit den Jugendlichen habe ich eigentlich das Interesse, selber Filme zu machen, gewonnen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich will mich nicht nur verwirklichen mit den Jugendlichen zusammen, sondern ich will es selber machen. Und dann entwickelte sich dieses Bedürfnis. Dann entstand, es waren auch andere Filme vorher, kleinere Sachen, eben über viele Jahre dieser Kinodokumentarfilm. Dann entstand noch ein zweiter. Aber dann bin ich natürlich auch mit diesen Hürden der Branche konfrontiert worden, dass Preise und Berlinale nicht heißt, dass man sofort den nächsten Film machen kann. Also ich habe auch immer wieder erlebt, was das heißt, Filme nicht machen zu können. Und dann kam mir aber zugute, dass ich ja noch diesen Vermittlungsauftrag gespürt habe, sage ich jetzt mal. Und dann war ich zwischendurch aber mal ein bisschen in der Filmbranche im Bereich Verleih tätig, um auch mal diese ganze Kette auch mal kennenzulernen. Und Vision Kino war dann der Reiz, weil da verband sich das dann alles, dieses ja, pädagogische, gleichzeitig aber auch die Abwesenheit von Pädagogik zu spüren. Also das Künstlerische muss ja die eigene Kraft des Films, sollte eben nicht pädagogisch sein, aber dann vermittelt zu werden, ist eigentlich die fantastischste Form. Wenn man das zusammenbringt und das mit den Jüngeren zusammen gestalten kann, dann habe ich gedacht, das ist eine schöne Art und Weise, jetzt weiterzumachen. Das schließt übrigens nicht aus, dass man auch wieder Filme machen kann.
Vision Kino ist auf vielen Feldern aktiv. Also wenn ich auf die Seite gehe, dann sehe ich da, es gibt Filmtipps, dann gibt es den Hinweis auf die Schulkinowochen, Unterrichtsmaterialien für die Lehrerinnen und Lehrer und dann gibt es auch noch einen Filmpreis, den man dann auf der Berlinale hat. Was wird denn besonders nachgefragt und von wem?
Na, unser größtes Projekt, das kann man auf jeden Fall sagen, sind die Schulkinowochen. Das ist eine bundesweite Veranstaltung. Wir sitzen ja einerseits als Institution in Berlin und haben dann aber Projektbüros in den Ländern. Sprich, wir haben in allen Bundesländern diese Veranstaltung eigentlich, ich sag mal wie die Berlinale, eine kleine Berlinale in jedem Land, in jedem Bundesland. Das sind die Schulkinowochen von Baden-Württemberg bis Berlin oder im Saarland. Und da haben wir jetzt insgesamt 1 Million Kinder und Jugendliche, die dann ins Kino kommen in dieser Zeit. Und das ist dann eben auch eine anerkannte Schulveranstaltung. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass eben ein Kinobesuch mehr ist als eine Filmsichtung, sage ich mal, weil Filme schauen wir überall. Und dann nochmal das qualitative Moment, dass man eben mit Gesprächen, Seminaren, Workshops, mit vielen engagierten Personen, den Jurymitgliedern der Filmbewertungsstelle zusammenarbeitet. Also da gibt es viele Möglichkeiten, dann eben den Moment darüber hinaus zu schaffen, dann auch wirklich Filmbildung zu leisten. Das ist unser größtes Projekt, aber es gibt eben sehr viele kleine, die liste ich jetzt nicht alle auf, keine Angst. Aber insofern sind wir einfach froh, dass wir diese jungen Menschen, wie es ja immer so heißt, für das Kino begeistern. Die entdecken das ja häufig und für die ist das ja nichts Gestriges, sondern es ist eigentlich ein fantastisches Angebot, was sie wahrnehmen können und dann merken, wie sie dann in die Kommunikation kommen. Und das macht auch Spaß zu vermitteln, dass es eben nicht von gestern ist, sondern eigentlich etwas von morgen.
Ja, und wer sich jetzt so gleich mal den Kalender rausholt, in Brandenburg gibt es die Schulkinowochen wieder ab 20. März. Die Berlinerinnen und Berliner müssen noch ein bisschen warten, weil es war gerade im November, also genau. Muss es dann wieder im November sein. Seit vielen Jahren betreibt die Filmförderungsanstalt FFA Marktforschung, befragt Besucherinnen und Besucher, wertet Kinogänge aus. Lorena Linhies, sind die Zahlen heute wieder mit der Vor-Corona-Zeit vergleichbar und gilt das quer durch die Alterssegmente?
Nein. Ganz kurze Antwort. Es ist so, dass gerade die jungen Leute wieder ins Kino zurückgefunden haben. Also wir sehen bei den Reichweiten, dass die Reichweiten von den jungen Menschen tatsächlich auf dem vorpandemischen Niveau sind. Während zum Beispiel vor allen Dingen die Menschen, die zum Beispiel über 60 sind, das sind tatsächlich auch die, die eigentlich häufiger ins Kino gehen, aber es sind leider viel weniger geworden. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass oft gesagt wird, die jungen Leute, die gehen doch gar nicht mehr ins Kino, überhaupt gar nicht. Also wenn man sich das einmal vorstellt, dass wir in der Gesamtbevölkerung haben wir ungefähr 19% sind von 0 bis 19 Jahre alt. Schauen wir uns die Gruppe der KinobesucherInnen an, dann sind das 34% in den Altersgruppen. Und wenn ich das jetzt einmal umlege auf die Tickets, die gekauft wurden, dann sind 44% der Tickets gehen an Menschen unter 20 Jahre. Die Faszination für Kino, die Bedeutsamkeit von Kino, die gibt es sicherlich in allen Altersgruppen, aber die ist in der Fläche nirgendwo so breit wie bei den jungen Menschen.
Und interessant ist ja, wer ins Kino geht, geht nicht nur einmal im Jahr ins Kino. Wenn Leute sagen, ich gehe ins Kino, dann sind es Wiederholungstäterinnen und Täter. Also mich hat ein bisschen überrascht an dieser Untersuchung auch, dass eigentlich nur ein Drittel der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland im Kino war. Und von denen, die nicht ins Kino gegangen sind, sagen die Hälfte, ich könnte mir das gut vorstellen. Und die andere Hälfte sagt, nö. Also die richtigen Ablehner dieses, ich gehe in einen dunklen Raum und schaue auf einer großen Leinwand etwas an, sind eigentlich vergleichsmäßig doch viele.
Ja, also es gibt natürlich so ein paar Probleme, die das Kino hat. Nicht bei den Jungen, öfter mal bei den älteren Menschen. Das Problem, was das Kino hat, ist, das Kino ist nicht im Bewusstsein. Wir nennen das Top of Mind. Das heißt, wenn ich überlege, was mache ich am Wochenende? Dann heißt es nicht automatisch, dass dann in meinen Kopf kommt, ich könnte ins Kino gehen. Da kommen viele andere Dinge, aber dieses, ich könnte ins Kino gehen, das ist das, was fehlt. Und genauso ist es so, dass es zum Teil fehlt an Informationen, die an die Menschen herangetragen werden. Und auch das ist bei den jungen Menschen anders, weil sich da natürlich Dinge nochmal in einem anderen Kosmos abspielen. Zum Beispiel auf einem Schulhof. Also da ist ja so ein bekannt werden und man redet darüber, da hat man nochmal einen ganz anderen Kreis. Deswegen funktioniert das ganz anders. Genauso wie da andere Begeisterung hervorgerufen werden kann über, man redet ja nicht nur über Filme, wenn ich jetzt über die großen Filme rede, da reden wir ja über Marken. Also die Schule der magischen Tiere 3. Ne, klar gibt es da die Romane, da gibt es die Filme, da gibt es aber auch Federmäppchen und T-Shirts. Also auch dieses, ich sehe die ganze Zeit das Kino und den Film. Oder es gibt, glaube ich, immer noch Rucksäcke, wo Cars drauf gedruckt ist. Das haben junge Leute viel stärker als Leute, die halt, wie gesagt, sich nicht mehr in einem Schulkosmos zum Beispiel bewegen oder die halt kein Vajana 2 T-Shirt tragen wollen.
Jetzt frage ich nicht, welche T-Shirts Sie hier auf dem Podium unter Ihren Jacketts und unter Ihren Pullovern haben, aber ist das etwas, was wo man sagt, das ist auch schon immer so, dass junge Menschen eine starke Affinität haben zu solchen Dingen ringsum einen Kinobesuch und dass ist dann mit den Jahren, verläuft sich das oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also was macht diese Faszination, von der Lena Ozendowski ja eigentlich gesagt hat, da ist eine riesen Leinwand und allein das ist schon überwältigend. Wie hält sich das? Also was kann da unterstützend getan werden, dass diese Faszination nicht dann plötzlich verplätschert?
Ich hadere jetzt sowas zu sagen, weil auch gerade hier ja eher die Personen sitzen, auch noch im Publikum, die dazu vielleicht nochmal was sagen könnten, bevor ich jetzt mutmaße, was das ist. Ich glaube, es ist viel auch mit so Community-Gefühl, also was, in was für eine Welt begebe ich mich rein, wenn ich ins Kino gehe, wen treffe ich da, was für eine Welt bilde ich mir um mich herum, auch mit meinen Interessen, so jetzt mal als ein Zugang, der, glaube ich, da ganz wichtig ist und der natürlich, wo wir auch wissen, dass der in dieser Zeit des Lebens total wichtig ist, sich selber zu verorten, sich selber irgendwo zu identifizieren oder auch zu positionieren in der Welt. Und das sind ja zum Beispiel auch die Filme, die wir jetzt zeigen, die das immer wieder als Thema haben, die auch immer wieder eine Form sind, das gemeinsam im Kino mit anderen und mit dem, was man im Film erlebt, zu reflektieren. Ich meine, nicht ohne Grund war auch das Kino lange Zeit wirklich so der Ort, wo, also es so besonders populär bei jungen Menschen war, wo man einfach zusammenkommen konnte.
Also wir haben ja nicht umsonst die AnsprechpartnerInnen mit Schulen. Ja? Das heißt, wir haben diese Verbindung ja nicht direkt in die Freizeit hinein, sondern schon in der Anbindung an die Schule. Wir sprechen ja vor allen Dingen auch LehrerInnen an. Und da ist sozusagen der Anker und da ist es sozusagen dann auch eine Schulveranstaltung und plötzlich natürlich erstmal attraktiv für alle, weil es auch eine anerkannte Schulveranstaltung, weil es auch eine Filmbildungsveranstaltung ist. Und jetzt ist das ein sehr erfolgreiches Projekt über die vielen Jahre. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben jetzt gerade ganz frisch, da sind wir auch ganz stolz drauf natürlich, dass es 1 Million sind jetzt, die da insgesamt über das gesamte Jahr 2024 erstmals ins Kino gegangen sind. Und dann geht es aber eigentlich langfristig schon darum, diese Aktivität, diese Filmbildungsveranstaltung dann auch in die Freizeit, also in die Normalität, sagen wir mal so. Schule ist auch Normalität, aber Sie wissen, was ich meine, zu verankern. Das heißt, wir müssten eigentlich viel mehr dafür tun, dass dieser kulturelle Anspruch und dieser Filmbildungsanspruch sich einfach in die Freizeitnormalität verankert. Und dann könnte man das ganze Jahr mit Veranstaltungen letztendlich vormittags oder nachmittags, abends mit Kindern und Jugendlichen eine ganze Menge erreichen, weil wir ja merken, dass sie begeistert sind. Also es würde eigentlich funktionieren und dann wäre es eben, glaube ich, schon in ihrem Kopf und in ihrer Vorstellung, was will ich tun? Ja, ich gehe ins Kino, weil das ist ein Ort, wo ich mich treffen kann, wo ich eine Community bilden kann. Die können das natürlich überall tun, das ist klar. Und die sehen natürlich auch Clips und die sehen alles andere. Natürlich konkurrieren wir mit ganz vielen Angeboten, das ist klar. Aber der Vorzug, den immer noch wieder im Freizeitverhalten das reale, analoge Treffen aufweist, der würde sich mit dem Kino ja manifestieren. Und das tut es auch, das können wir ja feststellen mit den Schulkinowochen. Und jetzt müssen wir einfach nur letztendlich weiterdenken, dass so eine Einrichtung wie wir, aber auch alle anderen, die Filmbildung oder Filmvermittlung betreiben, dass wir mehr in diesem Freizeitbereich präsent sind.
Lena Ozendowski, wie ist das auch in Ihrem Bekanntenkreis, wenn Sie da, die wissen, dass Sie da demnächst auch mal wieder im Kino zu sehen sind, ist das etwas, wo dann automatisch alle sagen, auch prima, deshalb gehen wir jetzt regelmäßig ins Kino oder kommen die wegen Ihnen? Also das ist ja auch so eine interessante Frage. Wir reden während der Berlinale in allen Medien ganz groß immer von den großen Stars und dem roten Teppich und all diesen Dingen. Aber vielleicht sind es ja manchmal ganz andere Dinge, weshalb Leute auch gerne zusammen in einem Raum einen Film sehen wollen, unter anderem vielleicht deshalb, weil sie die Reaktionen der anderen hören und über ihre eigenen Reaktionen nachdenken.
Also mein Bekanntenkreis gehört natürlich gewissermaßen auch zu meiner Bubble und natürlich habe ich mittlerweile auch viele Freunde, die sich für Kunst und Film insbesondere sehr interessieren. Darum habe ich das Gefühl, ich kann da gar nicht so gut drauf antworten, weil ich glaube, dass ich viele Freunde habe, auch eben in meinem Alter, die sehr, sehr gerne ins Kino gehen und sich auch verschiedenste Filme angucken, auch aus Interesse, um dann darüber sprechen zu können. Also gar nicht nur was, wo man jetzt wie bei einer Marke schon das Gefühl hat, oh, das ist jetzt Teil Nummer 3, na klar gucke ich mir den an, ich habe ja schon die ersten beiden Teile gesehen oder so, sondern manchmal auch ja, Filme irgendwie auch die Themen ansprechen, die erstmal gar nicht so zum eigenen Lebenskosmos gehören oder so, wenn man eben auch Lust hat, über Kino mit neuen Thematiken in Verbindung zu treten und sich damit auseinanderzusetzen.
Also eher auch auf Geschichten, auf Lebensläufe zu stoßen, die einem selber, die von einem selber weit weg sind. Weil ich merke das zum Beispiel, wenn ich Filme auch der Sektion Generation auf der Berlinale sehe, da sind ja Lebensläufe von Menschen aus ganz, aus vielen Teilen der Welt. Und dann denke ich immer, das ist sehr weit weg von meinem, aber interessant. Es sind dann doch am Ende wieder Geschichten, die auch mit meinen Erfahrungen in meiner Bubble oder in meinem Leben hier in Berlin zu tun haben. Dass sehr schnell auch erkannt wird, dass man sowohl die Geschichten sucht, die, an die man andocken kann, als auch die Geschichten, die einen zunächst einmal ganz unverwandt angucken.
Naja, also Kino hat für mich zumindest halt diese Faszination, dass selbst wenn ich nicht genau weiß, worauf ich mich einlasse, habe ich die Sicherheit, ich habe mindestens 1,5 Stunden, wo ich ganz von meinem eigenen Leben mich irgendwie lösen kann und durch den Sound und die Bildsprache und im besten Fall ja auch die sehr cineastischen Bilder und oft ja auch emotionale Geschichten einfach mich da auf andere Menschen und andere Geschichten und ja einfach andere Lebensläufe und Biografien so einlassen kann, dass ich mich im besten Fall eben davon berühren lasse und irgendwie einen Zugang finde zu Menschen, die ich sonst niemals treffen würde oder zu Geschichten, mit denen ich mich nie befasst hätte. Und es ist halt ganz anders. Also klar, wenn ich Artikel lese oder so, dann suche ich mir meistens Themen raus, zu denen ich irgendwie schon einen Zugang habe, weil ich habe jetzt, also oder die wenigsten Leute haben Lust, sich lange mit irgendwelchen Pamphleten auseinanderzusetzen, die irgendwie anstrengend sind zu lesen oder so. Aber ich finde im Kino, das bringt halt so die Möglichkeit, dass man, ohne dass es einen anstrengt, weil es eben auch viel bei Emotionalität funktioniert, einfach sich mit Menschen verbunden fühlen kann und mit Themen, die erstmal nicht so zu einem gefunden hätten.
Mhm. Kriegen Sie das bei den Q&As, also den Gesprächen im Anschluss an die Filme, auch gespiegelt, weil es ja interessant ist. Also ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte, die hat über Jahre bei der Berlinale auch Filme Deutsch eingesprochen. Mhm. Und wenn dann so Familien da waren, haben die Eltern erstmal die Nase gerümpft, wie da wird eingesprochen. Das ist aber dann nicht mehr das tolle Filmerlebnis. Während die Kinder, das ist natürlich für Generation K, weil da keine Untertitel gelesen werden, eigentlich ganz normal war, dass da noch eine Stimme aus dem Off einem erzählt hat, was da vorne passiert.
Ich meine, ich glaube, das kann man generell festhalten, dass die Fremderfahrungen, die im Kino gemacht werden, häufig die Erwachsenen trifft, die es dann als mögliche Fremderfahrung der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen, die das aber gar nicht so stört. Sei es die Einsprache, die, auch wenn man sie selber mal erlebt, wirklich ein ganz besonderes Erlebnis ist, so fast unterbewusst das Deutsche zu verstehen, während man die Atmo des Films komplett auch wahrnimmt. Es betrifft aber genauso auch Themen, die in den Filmen verhandelt werden. Also gerade wenn es auch ein bisschen düsterer, sage ich jetzt mal, werde oder Trauer, Trostmomente, das ist auch was wir dieses Jahr viel im Programm haben, dass da natürlich von den Erwachsenen, die das auch begleiten, ein größerer Vorbehalt ist als von den Kindern und auch den Jugendlichen, die das wirklich sehr dankend auch annehmen, dass Themen, die sie ja trotzdem beschäftigen, die in der Welt sind, dort eine Form finden, wie du sagst, Lena, dass die auch emotional an sie herangetragen werden können und dass es vielleicht auch Formen gibt, der gemeinsamen Erfahrung oder der Bildungsmomente, wo danach gar nicht mal drüber gesprochen werden muss, aber man trotzdem eine gemeinsame Erfahrung und eine Erweiterung hat. Und das ist was, was wir natürlich in den Filmgesprächen im Anschluss mitbekommen, aber vor allen Dingen auch in den Filmfragebögen, die bei uns verteilt werden, so eine Form der Feedback, ein Feedback-Format, wo man eine Rückmeldung zu den Filmen geben kann, wie man sie erfahren hat, wo man sich auch für die Kinder- und Jugendjury bewerben kann. Und da erleben wir immer wieder, dass eine Rückmeldung ist, dass gleichzeitig eigentlich ausgedrückt wird, dass man sich seiner eigenen Positionierung in der Welt bewusst wird. Also es geht zum Beispiel auch viel um Privilegien, die man hat. Und sagt, jetzt habe ich etwas Neues erfahren, ich habe eine andere Perspektive einnehmen können. Und gleichzeitig aber dann auch zu sagen, ich habe mich auch schon mal so gefühlt. Ich kenne dieses Gefühl, ich kann mich damit verbinden und ja, das kriegen wir auf jeden Fall mit. Und ich finde es so toll, was du erzählt hast, weil diese Frage, wie bekommen wir junge Menschen ins Kino und wie halten wir sie auch da, es geht ja auch ganz viel darum, um die kulturelle Praktik, die dahinter steht, die man irgendwie in der Form auch kultiviert. Und ich wünsche ganz vielen Leuten, so Eltern von FreundInnen, die sagen, wir haben hier Tickets und wir nehmen euch mit. Und sich da auch anzugucken, wo findet Kino statt oder wo findet oder was steht dahinter für mich? Fühle ich mich dort eingeladen? Fühle ich mich eher, bin ich da eher unsicher? Wer nimmt mich damit hin und mache ich das jedes Jahr? Und das ist für mich eine feste Größe in meinem Jahr, weil ich da mit meinen Freunden so eine Tradition draus habe. Ja.
Hat das Kino Zukunft bei den Jungen? Das Fragezeichen habe ich jetzt schon mal gestrichen. Das RBB 24 Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit der Vision Kino GmbH aus den Zentralstudios Tempelhofer Ufer. Das ist ganz nah am Potsdamer Platz. Wir sprechen über Orte und Räume des Austauschs, über Themen und Dramaturgien. Na, noch so viel haben wir darüber noch nicht gesprochen. Über Teilhabe junger Menschen. Und wir, das sind hier auf dem Podium, die Schauspielerin Lena Ozendowski, Melika Gothe von der Berlinale Sektion Generation aus dem Bereich Marktforschung der Filmförderungsanstalt Lorina Linhi und der Geschäftsführer von Vision Kino Leopold Grün. Ja, wie neugierig sind denn die Produzierenden darauf, auf das Feedback gerade von jungen Menschen, um ihre Produkte besser zu machen? Und wie kriegen sie das jenseits der Berlinale eigentlich mit?
Ich finde ja, dass das Interesse zu gering ist. Also das Interesse ist natürlich während der Tour, wenn man einen Film herausbringt, auch bei den Schulkinowochen, wenn wir sie einladen, ist das groß? Manchmal lässt die Energie zu reflektieren, was denn mit dem Film jetzt wirklich passiert, wie reagiert wird, wie das Publikum darüber denkt, leider zu oft nach.
Lena Ozendowski, was haben Sie denn in solchen Gesprächen mit dem Publikum gelernt für nächste Produktion?
Jetzt grundsätzlich oder vor allem auch Schulkinowochen? Weil da habe ich auch schöne Erfahrungen gesammelt.
Dann erzählen Sie davon.
Ja, also ich war schon in verschiedenen Ländern, in Spanien, in Italien, in Deutschland natürlich auch, in Schulkinowochenvorstellungen, vor allem mit Jenseits der blauen Grenze. Da geht es eigentlich auch um eine Freundschaft und eine Fluchtgeschichte aus der DDR. Und das war auf jeden Fall immer interessant. Also klar, es kommen auch sehr oft Fragen zur Entstehung des Films und natürlich auch zum Schauspieler-Dasein und so. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass, worüber wir vorhin gesprochen haben, so ein emotionaler Zugang zu eigentlich einer deutschen Geschichte, dass das schon zum Beispiel sehr gut möglich war zu vermitteln durch den Film und dann, dass da so ein Nachgespräch auch sehr wichtig sein kann, weil man dann gemeinsam nochmal reflektieren kann und drüber sprechen kann.
Und was hat das mit Ihnen gemacht?
Mit mir macht es meistens eher Überforderung, wenn man es eben vielleicht nicht gewöhnt ist und sich es natürlich total wünscht. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Schutz. Man dreht es meistens 2 Jahre vorher oder so. Dann dauert es ewig 1 Jahr, bis der Film fertig produziert ist und alles in der Postproduktion. Und dann kommt er auf einem Festival und dann ins Kino und dann kommt er meistens zu den Schulkinowochen und dann ist es schon 3 Jahre vergangen. Und dann denkt man sich halt, also, und dann natürlich war das eine total intensive Zeit des Drehs und alles, aber es ist dann auch immer auf eine Art irgendwie überfordernd, da dann wieder, also jetzt so anzuknüpfen und dann mit den Menschen diesen Moment jetzt zu teilen und die haben den gerade erst gesehen und man selber schaut ja den Film dann auch nicht immer nochmal und nochmal und dann manchmal ist es auch ein bisschen überfordernd, aber gleichzeitig natürlich total schön, so einen direkten Rücklauf zu spüren und Reaktionen zu sehen.
Lorina Linhi, in anderen Medienforschungen fällt es ja auf, also beispielsweise in der Leseforschung, es entscheidet sich irgendwann so Ende der 10er Jahre im Lebenslauf von Menschen, bleibe ich dabei oder lese ich kaum noch ein Buch? Wie ist das denn im Kino? Also bricht es dann da auch ab?
Es ist exakt genau so. Also es bedeutet, dass ab 20 Jahren bricht es so ein bisschen runter. Man sieht es ganz spannend, dass die Reichweite, also die Anzahl der Personen, die mindestens einmal im Jahr ins Kino gehen, die sinkt dann, wenn sie 20 werden. Und dafür sind aber die Personen, die dann ins Kino gehen, die gehen dann plötzlich 4,8 Mal ins Kino, also deutlich häufiger als andere Altersgruppen. Also es kondensiert sich da so raus. Weniger und dann halt im Durchschnitt mehr. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sich Lebensabschnitte ändern. es hat unter Umständen, was wir beim Kino zum Teil auch haben, als Feedback was mit dem Preis zu tun. Ich gehe nicht ins Kino, um einen Film zu sehen. Also es geht ja nicht nur um den Film, sondern ich gehe ins Kino. Das heißt, es geht nicht nur um das Produkt, das kann ich auch zu Hause sehen bei Netflix, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Ort, wo ich das mache, um das Ritual. Ne? Es geht um das, ich fahre dahin, ich habe da die Zeit, die ich noch warte, ich habe da die Zeit in der Schlange unter Umständen, ich habe dieses, ich setze mich hin, ich mache es mir gemütlich.
Ich mache mein Handy aus.
Ich mache auf jeden Fall, genau, das ist das Besondere. Und dann habe ich halt diesen Film mit diesem, was es halt nirgendwo gibt als im Kino, halt diesen natürlich wahnsinnigen Bild. Ich habe den Sound, das habe ich zu Hause nicht. Ich glaube, wichtig ist auch einfach dann immer wieder herauszustellen und dem nicht müde zu werden, was ich alles bekomme dafür, dass ich halt auch das Kinoticket löse.
Gibt es da ein Stadt-Land-Gefälle?
Na gut, es gibt natürlich, es ist ein Angebotsgefälle zum Teil. Also wir haben in fast allen Landkreisen in Deutschland ein Kino, was auch immer für ein Kino das sein soll, aber es gibt auf jeden Fall in fast allen Landkreisen das Angebot überhaupt. Und dann ist es so, dass es zum Teil, naja, Knotenpunkte gibt. Ne? Dann gibt es halt in einem großen Landkreis gibt es ein größeres Kino und die anderen drumherum müssen natürlich dann so ein Stück weit fahren. Infrastruktur ist ein Problem. Ich bin 20 Jahre alt, ich wohne auf dem Dorf, ich habe kein Auto, ist ohnehin schon ein Problem, aber dann gehe ich um 20 Uhr ins Kino, komme ich ja nicht mehr nach Hause. Das ist natürlich aber auch über alle Altersgruppen hinweg ein Problem. Also das ist natürlich viel einfacher, wenn ich in Berlin wohne und wenn ich in die S1 steigen kann.
In Berlin sagen sich dann viele Leute, ich kann da auch morgen noch hingehen, dann gehen sie nie hin. Lässt sich da denn auch eine Forderung draus formulieren? Was lässt sich da möglicherweise in der Branche oder aber auch vielleicht durch Kulturpolitik abfedern?
Also ein entscheidender Faktor ist ja der Preis, haben wir gerade gehört. Das ist schon mal eine Sache, die wir bei den Schulkinowochen ja als niedrigschwelliges Angebot leisten, dass das eben subventioniert, könnte man jetzt sagen, mit 4 Euro oder 4,50 Euro, so sich so am halben Ticketpreis orientiert, damit es eben sich alle leisten können. Trotzdem ist das auch ein finanzieller Faktor. Und dann versuchen wir natürlich, das ist übrigens auch wirklich ein organisatorisches Problem, wie kommen dann die Schulen im ländlichen Raum dann ins Kino, in das nächste Kino. Das ist manchmal fast der Hinderungsgrund, dass dann die Kinoveranstaltung stattfindet. Aber dann gibt es eben auch noch so Initiativen mit mobilem Kino, weil wir haben ja gerade gesprochen darüber, Kino ist ein kultureller Ort, also wo man sich trifft. Das heißt, das kann dann auch eine Scheune sein, das kann die Aula, was auch immer sein, die Turnhalle. Das heißt, man kann Kino dann als auch mobilen Ort betrachten. Und das ist etwas, was auch das Ministerium, die BKM sozusagen unterstützt. Und wir müssten da aber noch viel mehr tun. Also ich bin dann der Überzeugung, dass insgesamt natürlich der städtische Raum da insgesamt bevorzugt ist.
Aber weil wir doch gerade so schön erzählt haben, wie das ist, in ein Kino, das ein Kino ist, zu gehen. Die Alternative, die beispielsweise in Brandenburg die Öko-Filmtour macht, dass sie irgendwie sagt, wir können irgendwo eine Leinwand aufstellen im Dorfgemeinschaftshaus und ähnliches. Das ist dann, also da gehen dann doch eher die Menschen hin, die sich speziell für dieses Thema interessieren, ist ja dann nicht wirklich die Alternative, wenn sie mit jungen Menschen und der Schule zusammenarbeiten.
Nein, also das ist ja, wurde ja gerade auch schon gesagt, dass der Moment des Zusammenkommens, natürlich das Motiv ist der Film, aber dann merkt man eben, man trifft dort Leute, es gibt vielleicht eine Diskussionsrunde, es gibt noch was anderes, man trifft sich, man geht was essen, der kann ja auch in jedem Raum hergestellt werden. Das heißt, da braucht man nicht unbedingt nur das tolle Bild und den tollen Sound. Das ist aber wünschenswert, dass sich Kino dann nochmal von dem Handy oder von dem Tablet sozusagen unterscheidet. Ja, das ist ein Add-on und das ist natürlich ein ganz wichtiges Add-on.
Wie ist das eigentlich, da frage ich mal nach Dramaturgien im Film, Milika Gothe, stehen auch manche Angebote, die Sie bekommen, schon unter dem Druck, es muss am Ende auch auf einem kleinen Bildschirm funktionieren?
Also erst einmal vorweg, dass wir nochmal ein großes Team haben für die Filmauswahl. Da bin ich nicht, da sehe ich nicht alles. Und natürlich gucken wir nach Filmen, die besonders gut auch auf der großen Leinwand und in dieser Kinokulisse, sage ich jetzt mal, funktionieren und da die auch brauchen sozusagen oder wo wir uns vorstellen können, das hat den Effekt, den wir auch mit Kino verstehen, aber natürlich auch darüber hinaus und tatsächlich über diese Unterscheidung noch gar nicht so nachgedacht, ob da irgendwas sich in den Filmen geändert hat, dass es auch auf dem kleinen Bildschirm funktioniert.
Also zumindest habe ich schon einige Filme gesehen, bei denen die Protagonistinnen und Protagonisten mit ihren modernen Formen der visuellen Kommunikation spielen und arbeiten. Das auf jeden Fall, ja.
Na, ich würde manchmal sagen, dass man sich ein bisschen anbiedert in bestimmten Filmen sogar, dass man versucht sozusagen das junge Publikum anzuvisieren und manchmal vergisst, dass es eigentlich wichtig ist, dass man ja den Unterschied mal zeigen kann, also das, was Kino alles kann, auch manchmal auch mit einer Langsamkeit zu überzeugen. Man kann sich was wagen im Kino, weil die Aufmerksamkeit ist dann doch vorhanden. Also wir erleben zwar schon eine geringere Aufmerksamkeitsschwelle, also da gibt es auch eine Unruhe im Kino zum Teil, die man nicht immer gekannt hat, aber es ist auch faszinierend, was die alles wahrnehmen, obwohl die miteinander auch im Kino noch kommunizieren und wie sie dann trotzdem am Ende Fragen stellen, wo ich gedacht hätte, das haben die gar nicht mitbekommen.
Schon wieder ein Vorurteil, das wir ausräumen können über junge Menschen, genauso wie die jungen Menschen gehen nicht mehr ins Kino. Nun sitzen hier im Raum junge Menschen und die werden sich natürlich jetzt fragen, die ganze Zeit redet ihr darüber, was wir so machen, was wir so denken. Ja, wir haben ein Mikrofon.
Ja, ich glaube, es ist als erstes auf jeden Fall wichtig anzuerkennen, dass Jugendliche und Kinder eine wahnsinnig heterogene Gruppe sind und dass es natürlich wahnsinnig unterschiedliche Umstände gibt, aus denen Kinder und Jugendliche kommen und Gründe, warum sie Filme sehen. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass Kinder und Jugendliche am liebsten Filme sehen, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Und ich würde sagen, das ist was, was besonders bei der Berlinale Generation zum Beispiel passiert, dass da Filme gezeigt werden, die Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Aber was ist, was nicht bei allen Filmen passiert, die für Kinder und Jugendliche im Kino gezeigt werden in Deutschland. Und gerade dieses Label Kinderfilm, habe ich den Eindruck, sorgt manchmal genau dafür, dass dann Filmschaffende beginnen, von oben herab, von oben herab ist vielleicht jetzt hart ausgedrückt, aber eben mit so einer, ja, aus einer Erwachsenenperspektive zu erzählen.
Woran merken wir das, dass sie nicht ernst genommen werden?
Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass Kindern und Jugendlichen an den Stellen nichts zugemutet wird. Dass man sagt, das sind Themen, die können wir den Kindern jetzt nicht zeigen, weil das ist zu schwer oder das verstehen die noch nicht. Und ich glaube, was man merkt, was man in diesen Q&As, ich würde jetzt auch schätzen, auf den Schulkinowochen merkt, ist, dass das Themen sind, die man Kindern und Jugendlichen sehr wohl zumuten kann. Also Tod oder Verlust oder Trauer. Dass Kinder und Jugendliche sich dafür interessieren, weil das ist ja genau das, was im Prozess des Aufwachsens passiert. Man will die Welt entdecken, man will herausfinden, was gibt es so alles hier. Ja, genau deshalb ist das was nicht abschreckt, sondern was eigentlich eine gewisse Anziehungskraft hat.
Darf ich noch eine Ergänzung machen? Und zwar ist, was ich immer wieder feststelle, ist, dass bei den Kinderfilmen häufig die erwachsenen Schauspielenden besonders albern sind oder meinen, dass dann, das wäre sehr humorig. Das ist diese Form manchmal, dass die Kinder und Jugendlichen nicht ernst genommen werden. Denn Humor entsteht ja eigentlich auch durch eine sehr ernsthafte Spielweise eigentlich und nicht durch dieses extra albern und humorig daherkommende. Das ärgert mich häufig in Filmen, die dann sozusagen besonders komödiantisch sein wollen und das dann gar nicht sind.
Eine kurze Sache nochmal herausstellen, die du gesagt hast, die total wichtig ist, nämlich die Heterogenität. Und bei der Frage, was brauchen wir, um auch junge Menschen dann im Kino zu halten, es ist natürlich auch einfach das vielfältige Filmprogramm. Wir brauchen das. Wir brauchen viele unterschiedliche Arten von Filmen, die alle mit ihren unterschiedlichen Arten und Weisen halt die unterschiedlichen ansprechen. Angefangen von dem Animationsblockbuster bis halt hin zu den Filmen, die auf der Berlinale laufen. Also ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, auch wenn man ein Kinoprogramm macht.
Aber fast alle, ich bin jetzt keine junge Zuschauerin, aber ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen in diesem Film-Kino-Betrachtungs-Vermittlungsbereich. alle wollen eben dieses ernst genommen, was gerade schon gefallen ist, und auch eben diese Leerstelle zulassen. Also sie sind selbstdenkende Menschen, die eine gewisse Form von Lebenserfahrung haben, die sie mit reinbringen wollen, weil sie zu dem Film genauso sprechen, wie der Film zu ihnen spricht. Und dass dieses Auserklärte, was viele erwachsene Drehbuchautoren auch Filmemacher eben halt haben, dass es dann nochmal erklärt wird und dann kommt nochmal ein Satz und dann wird gesagt, damit du auf jeden Fall verstehst, was hier gerade erzählt wird, dass das eigentlich bei fast jeder Diskussion fällt, dass es diese Sätze wirklich nicht braucht. Und das Zweite, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass diese Diskussion, die vorhin war, wie wird mit dem Gewerk auch eben vielleicht auch nachträglich reflektiert, was denn der Film jetzt eigentlich gebracht hat oder wo er hingeführt hat. Da ist ganz oft auch eine Unsicherheit, wie der mit dem Publikum zu sprechen ist. Wie kriege ich das denn eigentlich raus, was die denken?
Doch mal der Moment, der mir am meisten leid tut, bei so, wenn dann die Fragen kommen, und hat euch der Film gefallen? Und dann denke ich mal, Gott, die Armen, was sollen die denn jetzt sagen? Also so vor allem, wenn die Filmemacher auf der Bühne sitzen. Sehr unangenehm. Oder einfach auch überfordernd, weil man ist ja auch viel, so ein Film. Erstmal musste man den ja verarbeiten.
Zwei Stunden später wissen die Betrachterinnen und Betrachter des Films, was sie eigentlich hätten sagen wollen. Und dann sind die Schauspielenden schon weg. Und,
deswegen gibt es bei uns dann Materialien, mit denen man noch im Unterricht nachbereiten kann. Das ist
aber da bin ich natürlich, ich weiß, Sie waren Lehrer. Da bin ich natürlich erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, die Dinge, die im Unterricht behandelt werden, sind manchmal nicht so scharf wie die Dinge, die ich mir selber erarbeite. Ich meine, wir können, nehmen wir so Film wie Sonne und Beton, den kann ich zu Tode analysieren und dann interessiert sich niemand mehr, was da eigentlich passiert ist. Ne?
Richtig, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, so ein Film, Sonne und Beton oder die anderen, die wir jetzt genannt haben, bei uns gibt es die Bedingung, dass jeder Film eben nur bei den Schulkinowochen läuft, der auch dieses Material dazu hat. Sprich, das ist ja dann nicht das normale Unterrichtsmaterial, was es vielleicht sonst geben würde, sondern ein spezifisches für diesen Film. Und dann habe ich die Chance, als Lehrende vorher etwas zu machen, ein bisschen vorzubereiten. Dann wirkt das filmische Erlebnis selbst. Möglicherweise mit einem Gespräch zu irgendeinem Gewerk oder was auch immer oder mit einem Filmschaffenden. Manchmal kann das so laufen, wie du schon sagst, dass man dann gar nicht so viel sprechen kann. Und genau für diese Zielgruppe ist dann eben nochmal das Unterrichtsgespräch mit dem Material. Dann gibt es Arbeitsblätter und so weiter und so fort. Das klingt jetzt dröge, ist aber eigentlich dann, sie kann sehr lebendig werden, weil sich dann plötzlich auch nochmal die SchülerInnen hervortun, die vorher gar nichts gesagt haben. Die sprechen dann plötzlich über den Film und dann kommt wirklich was Lebendiges raus und das stimmt schon. Manches Gespräch über einen Film kann dann mit Abstand noch besser geführt werden.
Und es gibt auch nicht nur das schriftliche Material, es gibt ja auch den Beruf der Filmvermittlung oder der Moderation und auch ohne Gäste. Also auch wenn die Schauspielerin nicht kann, ist es möglich, einem Saal von 300 jungen Zuschauern zu reden. Das ist unsere Profession und das müssen auch nicht die LehrerInnen machen, aus diesem pädagogischen Bildungsblick sozusagen Perspektive, sondern gerade weil man eben dann kein Lehrer ist, kann man nochmal viel direkter fragen oder viel mehr auch ausnutzen, dass vielleicht jemand spricht, der im Unterricht normalerweise nichts sagen würde.
Wir reichen das Mikro gerne nochmal ein bisschen rum.
Ja, ich glaube auch, dass durch dieses andere Auseinandersetzen mit dem Film dann auch klar wird, dass sich jeder Mensch anders mit einem Film befasst. Also vielleicht fällt das nicht immer so oft auf, aber wenn man in einen Film geht, sieht ja jeder den Film irgendwie anders. Man fokussiert sich ja auf einen ganz anderen Aspekt, auf eine ganz andere Geschichte vielleicht, die auch in dem Film erzählt wird. Und ich glaube, wenn man halt so durch diese, in den Schulkinowochen halt durch dieses pädagogische Material oder nach einem Kinogang sich mit dem Film auseinandersetzen könnte, also irgendwie darüber zu reden oder seine Gedanken ausspricht, dann hat man eine ganz tiefere Verbindung zu dem Film und dem Kinobesuch an sich schon, weil man das ja auf sich bezieht als Mensch.
Jetzt muss ich mal eine ketzerische Frage stellen. Ihr seid natürlich jetzt sehr filmaffin und geltet ihr dann als eine Form von Nerds, weil ihr ständig über Film redet?
Also in meiner Freundesgruppe bin ich schon klassifiziert als der Filmnerd. Und man geht auch zu mir.
Aber immerhin, da gibt es noch eine Freundesgruppe, ne? Das ist ja halt schon mehr als ein
Nerd. Danke, ja, ich habe Freunde, Tatsache. ja, also man geht schon zu mir, falls man so Fragen hat zum Film. Und ich lade auch oft ein oder sage, geht mal bitte in den Film, der ist so gut. Ich gehe auch gerne nochmal mit euch da rein. Ich fand den so schön, man kann darüber so viel nachdenken. Also zumindest bei mir ist es als ein ganz normales Hobby akzeptiert. Und dann habe ich einen anderen Freund, der zu dir kommt und dann über irgendwelche historischen Ereignisse von 1734 redet und der ist dann halt dafür sehr affin und mag das dir dann die ganze Zeit erzählen und ich mache das dann halt mit Filmen. Es ist ja ein ganz normales Hobby, glaube ich.
Aber was ich in meinem Freundeskreis sehe, ist, dass Filme vor allem dann immer interessant und spannend sind, wenn es irgendwie einen Moment gibt, wo sie auftauchen oder wo das Thema relevant wird. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in den sozialen Medien, was mir jetzt vorne eingefallen ist, ist dieser Barbenheimer-Moment, wo dann ganz viel über diese Filme geredet wurde oder in Werbung oder vielleicht auch in der Schule, weil da über irgendeinen Film gesprochen wurde. Sobald da irgendwie so ein Thema aufkommt, das anspricht, dann gehen auch meine Freunde, die nicht so in dieser Bubble drin sind, wie ich, wahnsinnig gerne ins Kino. Und natürlich gibt es da auch Leute, die sagen, sie wollen jetzt gerne den Gladiator-Film sehen oder so und nicht jetzt den neuesten Arthouse-Film. Aber deshalb glaube ich, dass es ein wahnsinnig wichtiger Teil davon ist, Kinder und Jugendliche zu bewegen, ins Kino zu gehen, eine Übersicht über das Programm zu schaffen.
Wenn wir jetzt hier rausgehen und dann auf die Berlinale gehen und von der Berlinale erschöpft zurückkommen, Lorina Linhi, was würden Sie gerne in der Marktforschung noch herausfinden, was Sie bisher noch nicht so herausgefunden haben?
Woran es zum Teil tatsächlich noch fehlt, ist so ein bisschen mehr zu verstehen, was Motive sind, was sich geändert hat. Also man darf ja nicht vergessen, die Leute, die Filme machen, sind ja, wenn wir über junge Menschen sprechen, nicht unbedingt die, die sie sehen. Was bedarf es da? Was sind Rhythmen, die es braucht? Was sind auch Themen? Ich glaube, dass Film ganz viel Verantwortung tragen kann und auch sollte, gesellschaftliche Verantwortung. Wie steht es zum Beispiel um Vielfalt im Film, aber auch hinter der Kamera? Was auf jeden Fall was ist, wo ich mich in Zukunft weiter mit beschäftigen möchte.
Sagt Lorina Linhi, Leiterin Marktforschung und Statistik bei der Filmförderungsanstalt FFA. Leopold Grün, was gehen Sie demnächst an?
Also ich glaube, ein Anspruch, den wir noch nicht gut erfüllen, ist letztendlich dieser partizipative Moment. Es ist wichtig, dass wir mehr in die Kommunikation gehen, im Sinne dessen, dass wir eben Jugendliche auch beteiligen an der Auswahl eines Programms. Das ist aber leicht gesagt, aber schwer gemacht.
Sagt Leopold Grün, Geschäftsführer von Vision Kino, dem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz. Melika Gothe, ich brauche jetzt nicht so groß zu fragen, was Sie die nächsten Tage machen. Nämlich, Sie werden auf der Berlinale mit vielen anderen in Ihrem Team die Sektion Generation vorstellen. Und dann?
Also etwas, was wir uns ganz stark vorgenommen haben, Sebastian Markt und ich haben vor 3 Jahren ungefähr die Sektionsleitung übernommen und einfach sind uns der Verantwortung bewusst, was Generation für einen wichtigen Stellenwert hat, auch für das junge Publikum, dass wir noch stärker verstehen, wer ist unser Publikum und da auch zu verstehen, nicht nur was bewegt sie an den Filmen, die wir zeigen, sondern auch wie nehmen sie Kino wahr, wer kommt zu uns, wer kommt auch nicht zu uns. Und wir haben zum Beispiel unsere Fragebögen dahingehend auch dieses Jahr nochmal ein bisschen verändert, um mehr auch auf das Kinoerlebnis einzugehen. Wir haben ein neues Projekt, wo wir gerade auch Jugendliche ab 14 Jahren stärker ansprechen und denen mit dem Festivalpass die Möglichkeit bieten, das Festival nochmal intensiver zu erleben, wo wir auch mit Initiativen zusammenarbeiten können und dürfen, die auch hier in Berlin aktiv sind, das ganze Jahr über mit Jugendlichen in verschiedenen Zusammenhängen auch sich mit Kino beschäftigen und Zugänge schaffen.
Sagt Melika Gothe, Co-Leiterin der Sektion Generation der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Und Lena Urzendowski kann natürlich sagen, ja, ich drehe weiter. Was kommt denn, was steht denn an?
Ja, ich drehe weiter. Ich glaube, was ich mir manchmal wünschen würde fürs deutsche Kino, sind mehr Filme, die so eine gute Mischung haben zwischen, also Kinofilme zwischen Arthouse und irgendwie eine Tiefe und auch lange Bilder und irgendwie sich darauf verlassen, dass man dem Publikum, ob das jetzt junge Leute sind oder generell Publikum, das zumuten kann, dass man sich einlässt auf den Film. Und gleichzeitig aber auch keine Angst haben vor Unterhaltung und vielleicht auch vor was Kommerziellem oder so. Und ich glaube, da so auch das aufzubrechen und auch zwischen Genren zu floaten und da einfach insgesamt mutiger zu sein, auch den Filmemachern und deren Handschrift vielleicht mehr Möglichkeit und natürlich auch mehr Geld zu geben. Weil ich habe schon das Gefühl, immer entweder man macht einen kommerziellen Film, vor allem in Deutschland, und dann kriegt man irgendwie Geld, weil dann ist da auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben Menschen ins Kino gehen, das Geld wieder reingespielt wird, wahrscheinlich größer. Oder man macht halt so Indie-Filme mit ganz wenig Geld und kriegt dann nur so wenig Geld, dass es irgendwie auch nicht schlimm ist, wenn am Ende keiner ins Kino geht. Und dazwischen ist irgendwie Leere, habe ich das Gefühl. Es gibt ganz wenig FilmemacherInnen in Deutschland, die irgendwie in diesem Zwischenbereich Filme machen können, die künstlerisch hochwertig sind, unterhaltend trotzdem sind und die auch gut finanziert werden.
Sagt Lena Ozendowski, Schauspielerin, übrigens im letzten Tatort aus Saarbrücken, nach wie vor noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Da war sie eine Täterin.
Das war jetzt voll der Spoiler.
Das war das Forum im RBB24 Inforadio zum Thema Kino hat Zukunft auch bei jungen Menschen in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Vision Kino aus den Zentralstudios am Tempelhofer Ufer. Und als besondere Empfehlung will ich noch den Podcast Orte und Worte erwähnen. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat sich mit der Schriftstellerin Rabea Edel getroffen im Movimento in Berlin-Kreuzberg. Und worum geht es da? Unter anderem um ihr Buch, aber auch um die Liebe zum Kino. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.